Sif, voilà.
Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.
Sif, voilà.
Gretas Vorreiterinnen kamen aus Afrika. Vor 30 Jahren radelten zwei junge Frauen von London nach Harare, um der Welt die Augen für die Not der afrikanischen Tierwelt zu öffnen. Afrika, Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Menschen in den Industrieländern haben es ja geschafft, bei der Jagd nach materiellem Reichtum die Natur ihrer Heimat hoffnungslos und irreparabel aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dennoch meinen ihre Regierungen, den Staaten in der sogenannten Dritten Welt Ratschläge erteilen zu können, die rasch in neue Bevormundung ausgeartet sind. Ohne Konsultation der betroffenen afrikanischen Regierungen haben die Europäische Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten von Amerika 1989 Afrika einen Elfenbeinbann auferlegt. Schulterklopfen über alle Fraktionen von rechts bis links, von schwarz bis grün. Aus Kenia übertrug das Fernsehen weltweit die Verbrennung von 12 Tonnen gewilderten Elfenbeins, als ob nicht schon Riesenmengen illegal gehandelter Drogen verbrannt worden wären, ohne dass der Drogenschmuggel auch nur in Ansätzen eingeschränkt worden wäre. Angesichts nicht mehr zu bewältigender Umweltprobleme im eigenen Verantwortungsbereich, Abgas, Gift und Nuklearproblematik, wurde gutes Gewissen auf Kosten afrikanischer Staaten hergestellt, die, wie zum Beispiel Simbabwe, trotz gerade überwundener Fremdbestimmung und schwieriger Wirtschaftslage das Tiererbe mit Sorgfalt pflegen. In den frühen 60ern, als die ersten Staaten Afrikas unabhängig geworden waren, sorgten sich vor allem Weiße unter engagierter Anteilnahme ihrer Medien um das nun in ihren Augen zweifellos bedrohte Tiererbe des schwarzen Kontinents. Joe Adamson und Ehemann George kümmerten sich in Kenia um die Löwen. Bernhard Kjimek und Sohn um alle Tiere in der kenianischen Serengeti. Und Diane Fossey kümmerte sich um die Gorillas in Ruanda. Weiße sahen schwarz für Afrikas Tierwelt. Für den Beginn einer Rundfunksendung über Simbabwes Anstrengungen, sein Tiererbe nach eigener Vorstellung zu bewahren, wählten zwei junge simbabwische Frauen mit Hintersinn den Titelsong »Born Free« aus Joey Adamsons Löwenfilm »Elsa«, der in jener Epoche weißer Tierschwärmerei weltweit ein Kassenerfolg war. Sie sind selber weiß und tragen stolz den Titel »Rhino Girls«, auf Deutsch »Nashornmädchen«, Charlie Hewitt und Julie Edwards. Sie sind 1988 von London bis Harare geradelt, ganze 22.000 Kilometer, um die Welt auf die gegenwärtige Ausrottung des Rhinozerosses durch Wilderer in Simbabwe aufmerksam zu machen. Aber obwohl die beiden jenen weißen Beschützern der afrikanischen Tierwelt die Anerkennung als frühe Warner vor drohender Zerstörung nicht versagen, halten sie mit ihrer Kritik an neuer Bevormundung Afrikas durch Europäer und Nordamerikaner nicht hinter dem Berg. »Lasst uns hier alleine um unser Tiererbe kümmern«, sagen die beiden, »und ihr aus Übersee mischt euch nicht mehr ein. Schließlich habt ihr ja euer eigenes Tiererbe heruntergewirtschaftet.« Schon eine gute halbe Stunde außerhalb der simbabwischen Hauptstadt Harare können Touristen ein bisschen von der großen Weite der Wildnis erahnen, können in einem kleinen Nationalpark am Lake McIlwain erste Bekanntschaft mit Großwild und Raubkatzen machen. Doch die Folgen zunehmender Industrialisierung des Großraums Harare machen sich schon auf diesem Stausee bemerkbar. Riesige Felder von Wasserhyazinthen bedrohen die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt. Schon sterben die Fische. Wie groß ist die Gefahr, dass das Land zwischen Sambesi und Limpopo das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch verliert? Im Abendlicht am Sambesi. Ein Nashorn trottet durchs trockene Gras hinab zum Wasser. Da fällt ein Schuss. Über 1000 Kilo Tiergewicht verharrt, vom Einschlag der Kugel gelähmt, sinkt dann langsam zur Seite. Die Beine knicken ein. Das Nashorn stirbt, bevor es den Feind erkennt, der über den Sambesi kam. Er ist nur an ein paar Kilo dieses mächtigen Tieres interessiert, an seinen beiden Hörnern. Die hackt er ihm in der einbrechenden Dunkelheit ab. Bevor am nächsten Morgen eine Ranger-Patrouille den aufgedunsenen Kadaver findet, sind die Wilderer über die Flussgrenze nach Sambia entschwunden. Das ist die Regel. Aber es kann auch anders kommen. Am 14. März traf in der Chewore-Safari-Gegend eine Patrouille auf 4 schwer bewaffnete Wilderer. Es kam zu einem Schusswechsel, den einer der Eindringlinge nicht überlebte. In seinen Taschen fanden die Ranger 8 abgehackte Hörner. Wenigstens 4 Kadaver hatte die Gruppe irgendwo im Busch zurückgelassen. Einen Monat später kam es zum Kampf mit 5 Wilderern in der Gegend zwischen Manapools und Sapi. 4 wurden getötet, nur einer entkam. Die Ranger fanden 2 Hörner und stellten 2 moderne AK-47-Gewehre sicher. Seitdem wird hier in den Zeitungen 2-3 Mal pro Woche über solche Zwischenfälle berichtet. Krieg ist ausgebrochen am Sambesi und nicht nur dort oben im Norden Simbabwes. Schon im Oktober 1988 wurden am Lake Kyle im Süden, 160 Kilometer entfernt von der nächsten Grenze, die enthornten Kadaver 2 weißer Rhinozerosse gefunden. Nick Greaves von der Wildlife Society of Zimbabwe vermutet, dass nun Simbabwe selbst in das lukrative Schwarzmarktgeschäft mit dem Nashorn eingestiegen sind, das eigentlich kein Horn ist, sondern die feste Masse knorpeligen Haares. Ein alter Aberglaube bedroht eine der ältesten Tierarten der Erde, die einst auch in Europa bekannt war. Abbildungen sind in allzeitsteinlichen Höhlen, zum Beispiel bei Lassau und Font de Gaume in Südfrankreich, zu finden. Im nahöstlichen Jemen symbolisiert das Horn, kunstvoll verarbeitet als Dolchgriff, männliche Potenz. Im fernöstlichen China wird es, zu Pulver zerrieben, angeblich ebenfalls als Potenzmittel geschätzt. Doch das ist umstritten. Eine Enzyklopädie, publiziert in Simbabwe, behauptet nicht als Aphrodisiakum, kauften reiche Chinesen und Japaner das Pulver, sondern als fiebersenkendes Mittel. Gesicherte Erkenntnis ist der Preis, den Japaner auf dem Schwarzmarkt zu zahlen bereit sind. In den 70er Jahren brachte 1 Kilogramm Rhinohorn zwischen 30 und 40 US-Dollar. 10 Jahre später wurden dafür schon bis zu 2230 US-Dollar ausgegeben. Auf Taiwan werden nach einer Londoner Veröffentlichung für 600 Gramm Hornpulver inzwischen 2700 US-Dollar bezahlt. Und ein einziges großes Horn, verarbeitet als Dolchgriff für arabische Prinzen, soll schon bis zu 100.000 US-Dollar bringen. In einer Julinacht des Jahres 1989 rumpelt ein schwerer Laster mit 2 großen Holzkisten in einen abgelegenen Teil des Flughafens von Harare. Er hat 4 Stunden Fahrt hinter sich. Die Aktion ist generalstabsmäßig vorbereitet. Über Funk ist sichergestellt, dass eine Frachtmaschine abflugbereit steht. Die Fracht ist kostbar und nervös. Als ich mich den Kisten nähere, sehe ich zwischen Ritzen dunkle Schatten, die sich unruhig bewegen. Dann kracht ein Horn gegen die Holzbohlen. Zu dieser Kraft passt überhaupt nicht das ängstliche Fiepen, das aus den Verschlägen tönt. Die beiden Nashorntiere, männlich und weiblich, sind erst halb ausgewachsen. Sie wurden vor 2 Monaten im Sambesi-Tal mit Pfeilen betäubt und seither in einem Gehege im Manapools-Nationalpark gehalten. Heute Nacht sollen sie die lange Flugreise nach Deutschland antreten. Empfänger ist der Frankfurter Zoo. Es ist ein Geschenk Simbabwes. Nashörner sind unter dem Artenschutzabkommen nicht verkäuflich. Die Landesverschickung ist Teil eines Überlebensprogramms. Vor 2 Tagen sind 10 Nashörner in die USA geflogen worden. Während amerikanische und europäische Tiergehege in ein Zuchtprogramm eingeschaltet sind, ist, ganz nebenbei, sichergestellt, dass Amerikanern und Europäern Tierexotik nicht abhanden kommt. Vor allem wird also Geld gebraucht, dachten sich Charlie Hewitt und Julie Edwards und fanden einen britischen Konzern, Armstrong World Industries Limited, der sich, den Werbeeffekt einer solchen Idee kühl kalkulierend, bereit erklärte, ihre abenteuerliche Fahrradtour von London nach Harare zu sponsern. Die beiden wurden von Prinz Philipp und Premierministerin Thatcher empfangen und strampelten los. Sie sprachen mit Prinz Bernhard der Niederlande und mit dem Papst und strampelten weiter. Sie gaben Interviews und Vorträge und strampelten insgesamt 22.000 Kilometer. Und am Ende, nach Durchquerung Europas und Afrikas, als sie unter Anteilnahme der ganzen simbabwischen Nation über die Brücke an den Victoria-Fällen radelten, glaubten sie der Buchhaltung des britischen Konzerns und meinten, ihr Ziel erreicht zu haben, umgerechnet fast 2 Millionen Mark aus Spenden für Save the Rhino, die Überlebenskampagne für das bedrohte Nashorn. Der Schock kam Anfang März 1989. Der Konzern hatte seine Unkosten abgezogen, rund 950.000 Mark. Übrig blieben knappe 300.000 Mark. Ernüchtert ziehen Charlie und Julie Bilanz. Gleich nach unserer Radtour haben wir an einer Konferenz mit Frauen über dauerhafte Entwicklungsstrategien teilgenommen, berichten sie. Und besonders spannend war die Erfahrung mit ländlichen afrikanischen Frauen, die sich konfrontiert sahen mit Experten aus Übersee. Deren Reden waren schwer verständlich. Nicht mal wir haben alles verstanden, sagt Charlie. Und dann sei eine Afrikanerin vom Lande aufgestanden und habe gesagt, viele von euch haben einen akademischen Grad, einen BA hinter dem Namen. Das habe ich nicht. Aber hier sind meine beiden Hände, A und B, und mit denen arbeite ich für Afrika. Charlie Hewitt, was sie sagen wollte, ist, wir können unsere eigenen Wege in Afrika finden. Wir brauchen von euch keine tollen Erläuterungen, wie wir es machen sollten. Sie waren absolut fantastisch, die Frauen vom Lande, fügt Julie hinzu. Sie leben und arbeiten im Dorf. Frauen sind dort verantwortlich für die Ernährung der Familie. Sie sind die ganze Zeit zusammen mit den Kindern. Und sie haben schon damit begonnen, ihre eigenen kleinen Projekte aufzubauen, auf unterster Ebene. Und da war eine afrikanische Expertin, die sagte, wir sollten eher auf diese Frauen hören, statt auf Leute da oben, denn sie wissen Bescheid, weil sie ja dauernd dort arbeiten. Gute 30 Jahre später sagt Charlie Hewitt, As Africans we must move from aid to trade. Übersetzt könnte man sagen, als Afrikaner brauchen wir Wandel durch Handel, nicht mehr bloß Hilfe. In vielen Teilen der Welt ist Charlie Hewitt noch immer als das Rhino-Girl unterwegs, aber jetzt kennt man sie vor allem als Leiterin der Organisation Environment Africa, die mit vielen gesellschaftlichen Gruppen in Simbabwe, in Sambia, in Malawi und in Mosambik zusammenarbeitet. Ihre wichtigste Erkenntnis für Menschen in Afrika? Natur, Umwelt und Klima können nur geschützt sein, wenn für alle die Lebensumstände nachhaltig gesichert sind.
Sip, 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 sip,